Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Feel Good Management. Mitarbeiterorientierung ist ein zukünftiger Kompetenzfaktor. Aber was unternehme ich als Unternehmenslenkerin, um meine Beschäftigten zu behalten, zu motivieren und neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen? Das möchte ich mit unserem heutigen Gast, Frau Professor Dr. Jessica Lange, besprechen. Dr. Jessica Lange arbeitet seit 2013 als berufliche Beraterin mit den Schwerpunkten Leitbilder, Unternehmenskultur, werteorientiertes Management und Feelgood-Management. Zusätzlich lehrt Frau Dr. Lange seit 2018 hauptamtlich an der FOM Hochschule im Fachbereich Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Dr. Jessica Lange. Hallo Frau Lange und moin moin nach Hamburg.
Moin moin zurück, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, möchten Sie sich denn kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jessica Lange, im Prinzip Professor Dr. Jessica Lange sogar. Also ich habe eine Professur an der FOM Hamburg und habe eben auch meine Firma Wertemanagement, in der ich eben ganz stark auf Unternehmenskultur, Leitbilder, aber eben auch das Feelgood-Management inzwischen eingehe und dort verschiedenste Trainings und Beratungen anbiete und da unglaublich viel Freude dran habe.
Ja, jetzt habe ich auf Ihren Internetseiten natürlich ein bisschen gestöbert und da bin ich auf ein wunderbares Zitat von Erich Kästner gestoßen. Das heißt, das Gewissen ist eine Uhr, die immer richtig geht, nur wir gehen manchmal falsch. Ticken denn die Unternehmer noch richtig und Unternehmerinnen? Was meinen Sie dazu?
Ich will jetzt nicht frech sein. die Frage ist ja ein bisschen provokant formuliert. Ich glaube, dass sie schon richtig ticken, aber dass sie sich vielleicht manchmal nicht trauen. Also, dass wir schon alle und auch alle Unternehmer und Unternehmerinnen ein gutes Gefühl dafür haben, was wir eigentlich tun sollten und was richtig und falsch ist und wo vielleicht wir einfach noch mehr Intensität reinstecken sollen. Aber wir trauen uns das manchmal nicht, weil wir Angst haben, dass das könnte uns schaden, das könnte uns im Wettbewerb schaden. Wir haben keine Zeit oder so dafür. Also ich glaube, wir trauen uns manchmal nicht, vielleicht richtig zu ticken, aber ich glaube, es ticken alle noch richtig.
Das ist prima. Und Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben, ich zeige es auch kurz in der Kamera, weil wir es ja auch als Video eben halt senden, ja. Sie haben ein Buch geschrieben, Feel Good Management, Anforderungen und Aufgabengebiete. Ein Praxishandbuch mit Fallbeispielen. Ja. Ich habe es sehr intensiv gelesen und sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden, auch mit unserem Portal Hidden Candidates eben halt. Aber was ist denn überhaupt ein Feel Good Manager? Also dieses Wort, wenn ich mich wirklich gut fühle, klasse, aber was ist das denn überhaupt?
Ja, also der Begriff, an dem stoßen sich einige, und das kann ich auch sehr gut verstehen, weil er so ein bisschen nach Wellness klingt. Es ist aber deutlich mehr als Mitarbeiterbespaßung oder Mitarbeiterwellness, sondern es geht eigentlich darum, die Perspektive Mitarbeiterorientierung einzunehmen. Also die Bedürfnisse von Mitarbeitern wahr und ernst zu nehmen und eben auch wirklich Werte zu leben, sowohl als Führungskraft direkt als auch generell als Organisation.
Und da sind wir es eigentlich. Ja, welche Aufgaben hat er denn zum Beispiel? Können Sie da so ein paar Aufgaben mal nennen?
Also die generelle Aufgabe ist eigentlich, die Hauptaufgabe ist Kommunikation. Das könnte man komplett darüber schreiben. Also einfach wirklich auch ein Ansprechpartner zu sein, eine Anlaufstelle zu sein für große und kleine Probleme. Viele Probleme, die Mitarbeiter haben, halten sie selber für so klein, dass sie sich nicht trauen, zum Betriebsrat oder zum Vorgesetzten zu gehen. Das sind aber Probleme, die durchaus größere Auswirkungen haben. Und es zeigt sich, dass eine neutrale Stelle, ein neutraler Ansprechpartner dort helfen kann. Weil beim Vorgesetzten habe ich eben öfter das Problem, dass ich denke, ich schade mir, wenn ich jetzt immer nur mecker. Und da hilft so eine Stelle. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Zusätzlich kann der Feelgood-Manager auch an vielen zentralen Personalprozessen mit begleiten. Onboarding, Bewerbermanagement, aber auch Austrittsgespräche mitführen. Das ist auch so ein sehr unangenehmes Thema von Unternehmen, was eigentlich auch deutlich mehr Beachtung finden müsste. Er kann Gemeinschaftsorgan-Events organisieren, um ein Wir-Gefühl zu schaffen, ein Zusammenhaltsgefühl zu schaffen, Identifikation mit dem Unternehmen zu erhöhen. Also das sind alles so Dinge, die ein Feel-Good-Manager gut machen kann. Er kann im betrieblichen Gesundheitsmanagement mithelfen. Er kann gerade bei Change-Prozessen auch mithelfen, wie man mit Widerständen da umgehen kann, wie man eben auch die Veränderungsbereitschaft erhöhen kann und das Verständnis für die Veränderung. Also es sind sehr vielfältige Aufgaben, die möglich sind. Jedes Unternehmen entscheidet aber selbst, was es wie braucht.
Und Sie sagten gerade Onboarding und so weiter. Das sind ja alles so Personalthemen. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie dazu raten, dass das in irgendwo eingebettet wird, der Feelgood Manager, in den Personalabteilungen. Ne? Nur sehe ich ja immer so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, haben die Personalabteilungen natürlich enorm viel zu tun. Die schlagen sich erstmal mit 10 verschiedenen Programmen rum, ob jetzt nun, ich sag mal, Bewerbermanagement ist oder ob es Personalabrechnung ist, ob es Spesenabrechnung ist und hast du nicht gesehen. All diese ganzen Dinge können da sicherlich reinfließen. Aber was bei großen Unternehmen ist das sicherlich interessant. Aber was raten Sie denn bei kleineren Unternehmen, die also vielleicht eine kleine Personalabteilung haben? Gibt es da auch
Also
eine Lösung für?
ja, also es ist ja auch immer die Frage, muss es eine Person sein? Also für mich ist Feelgood Management nicht zwingend nur an einer Position behaftet, sondern für mich ist es eigentlich ein Bewusstsein. Das heißt, ein Unternehmen kann auch sagen, nein, ich möchte nicht so eine Position schaffen, sondern ich möchte einfach dieses Bewusstsein mehr schaffen. Dann ist es einfach eine Arbeit auch an der Unternehmens- und Führungskultur. Weil eigentlich, wenn die Führungskräfte dafür mehr Bewusstsein haben, aber auch mehr Zeit, also man kann die Führungskräfte nicht nur anklagen, weil sie teilweise eben auch wirklich wenig Zeit haben. Also mehr Zeit und Bewusstsein für diese Themen zu bekommen, dann brauchen wir vielleicht auch gar keinen eigenen Feel-Good-Manager, wenn ich ein kleines Unternehmen bin.
Ja, also man muss nicht unbedingt eine Stabsstelle jetzt irgendwo, wenn ich
Genau.
BWL-Organigramm so sehe, ne? Stabsstelle Feelgood Manager müsste jetzt nicht unbedingt sein.
Nein, nein.
Okay, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch Anforderungen und Aufgabengebiete, dass Mitarbeiterbedürfnisse auch Unternehmerbedürfnisse sind. Wie kann ich das denn verstehen?
Weil also ohne Mitarbeiter ist doch ein Unternehmen nichts. Also Humankapital erfasst es eigentlich nicht ganz so, weil eigentlich die Mitarbeiter sind doch fast die wichtigste Ressource. Also ohne die Mitarbeiter kann ich keine Produkte und Dienstleistungen herstellen. Die Mitarbeiter haben auch den Kontakt zum Kunden. Das heißt, jeder Kunde wird merken, was für eine Unternehmenskultur ich habe, was für ein Betriebsklima ich habe, wie zufrieden meine Mitarbeiter sind. Und wenn die Mitarbeiter das ausstrahlen nach außen, dann werden auch die Kunden deutlich begeisterter sein. Und das ist eben, also diese Wirkung ist klar. Trotzdem warne ich immer davor, keiner sollte Feel-Good-Management betreiben, um eine Kundenbegeisterung auslösen zu wollen, sondern erstmal sollte das für die Mitarbeiter gemacht werden. Das andere kommt dann meistens später, aber es darf nicht der einzige Grund sein, weil dann wird es wieder unglaubwürdig.
Und das sollte ja irgendwo zusammentreffen. Ich sage jetzt mal einfach die Werte, die Unternehmenskultur. In vielen Gesprächen, die ich in den letzten 3 Jahren jetzt so geführt habe, ist mir oft passiert, dass ich Führungskräfte gefragt habe, weil wir haben ja ein wertebasiertes Kandidatenportal. Und dann sagen die, wertebasiert, was sind Werte? Und dann wollen die irgendwo aus einer Liste irgendwas auswählen, ne? Wie so ein Katalog, ne? Wie den alten Quellekatalog, sage ich jetzt mal einfach, ne? Und das ist es ja nicht. Und dann stelle ich einfach immer die Frage, die ganz einfache Frage, was willst du denn in den nächsten 3 Jahren überhaupt mit deinem Leben anfangen? Wo strebst du denn an? Worauf legst du denn überhaupt Wert? Und dann kommen erstmal so Tausende von Fragezeichen, die ich immer sehe. Und das Bewusstsein erstmal zu schaffen, ist, glaube ich, das Schwierige dabei. Und ich glaube, das kann auch eine Aufgabe sein für das Unternehmen jetzt eben halt auch von einem Feelgood-Manager, wo er sagt, ich bereite die Unternehmenskultur entsprechend dann auch auf. Ne?
Genau.
Oder wie sehen Sie das?
Also Feelgood-Manager werden auch manchmal, auch wenn das ein bisschen Marketing-Sprech ist, aber eher als Hüter der Unternehmenskultur bezeichnet und das sehe ich als durchaus treffend an, weil auch ein Feelgood-Management auf eine passende Unternehmenskultur angewiesen ist. Also es wird in einem Unternehmen nur funktionieren, wenn auch die Gesamtunternehmenskultur dazu, also das befördert und nicht hemmt. Von daher muss ein Feelgood-Manager auch immer an einer positiv wertschätzenden Unternehmenskultur mitarbeiten und das ist immer eine langfristige Aufgabe. Das schaffe ich nicht von heute auf morgen, sondern da muss ich langfristig mit dran arbeiten. Das ist auch immer eine dynamische Aufgabe, weil Unternehmenskultur auch von außen mit beeinflusst wird. Und das ist aber sehr spannend, daran zu arbeiten, diese Prozesse zu verstehen, auch wenn es komplex ist, und dann eben vielleicht auch mal Erfolgserlebnisse zu sehen und zu sehen, wie viel besser es allen geht, weil man jetzt eben die Werte schätzt, weil man eine Selbstreflexion auch einfach geschaffen hat, eine andere Wahrnehmung intern, und das ganz viel Positives bewirkt.
Ja, also ist das für uns Unternehmer auch eine Lebensaufgabe, im Endeffekt die Kultur zu schaffen, das zu ebnen irgendwo und das immer wieder zu leben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass von oben das auch geführt wird. Also es hilft nicht, viel gut Manager, da mach mal, wir brauchen jetzt eine neue Kultur. Ne? Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, oder?
Nein, also der verhungert dann auch. Also dann kann es eine sehr frustrierende Aufgabe sein, weil ich als Feelgood-Manager natürlich Dinge aufnehmen kann aus der Belegschaft, aber ich muss ja dann auch eine Chance haben, dass irgendwas passiert. Also wenn ich nur der Ansprechpartner der Belegschaft bin, aber es sich nichts verändert, also trotzdem alles gleich bleibt, dann ist das sehr frustrierend. Also ich brauche auch die Unterstützung der Leitung, dass man dann auch sagt, okay, und dann packen wir diese Dinge auch an und wir verändern was und es kommt ein positiv gesagt, ein Stein ins Rollen, ja.
Ja, wie sind denn Ihre Erfahrungen gerade jetzt bei den Unternehmen? Sind die jetzt so gerade auf dem Weg? Es gibt ja schon viele Familienunternehmen, die immer schon ihre Werte auch anders gelebt haben, anders als aktiennotierte Unternehmen, Großunternehmen. Also Familienunternehmen sind da eh, sage ich ja mal, ein bisschen anders drauf, wo es eben halt familiärer eben halt zugeht, wo man vielleicht auch jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterin kennt, ne? Wer macht sich da so gerade auf dem Weg?
Also ich muss ganz sagen, dass die Familienunternehmen bei diesen Themen natürlich ohnehin weit vorne sind, weil sie einfach ganz anders aufgestellt sind. Ich weiß auch nicht, ob jedes Familienunternehmen unbedingt diese Position Feelgood Manager braucht. Trotzdem macht eben, glaube ich, Sinn, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, wie kann ich das eben vielleicht kulturell abbilden. Also da profitiert auch jedes Familienunternehmen von. Ich bin eben nicht der Freund zu sagen, jeder braucht jetzt diese Position und ihr müsst das jetzt alle als irgendwie Stelle schaffen. Das sehe ich nicht so. Ich sehe eben auch viele Unternehmen, die schon viele Aspekte des Feelgood Management schon haben oder in Zukunft verfolgen wollen. Also da passiert schon einiges. Wir entwickeln uns sehr positiv da auch. Corona hat vielleicht noch mal so ein bisschen als Katalysator auch gewirkt, weil wir einfach die Menschlichkeit, die wir vermisst haben, durch das Digitale auch noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt haben. Also ich empfinde es durch als positiv. Also das Interesse nimmt zu, die Aufmerksamkeit für diese Themen nimmt zu und die Familienunternehmen sind da einfach schon ganz gut aufgestellt, weil sie kulturell auch schon anders sind als ein Großkonzern.
Gleich geht es weiter. Diese Folge wird gesponsert von Birgit Bayer, Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Stress, keine Auszeit. Du suchst den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Du suchst die tägliche Entspannung im Büro, zu Hause oder unterwegs und möchtest dich wieder wohlfühlen. Mit dem Achtsamkeits-Kartenset Alltagsbegleiter erhältst du 9 Übungen auf inspirierenden Karten. Mit deinem Smartphone kannst du die kurzen Alltagsübungen auch als Audiodatei abrufen. Ein ideales Geschenk für Kolleginnen, Geschäftspartnerinnen, Freunde und sich selbst. Mehr Infos unter birgitbayer.de oder in den Shownotes. Und es geht ja auch um Fachkräfte, Führungskräftemangel in Anführungszeichen, immer wieder. Ich habe letztes Mal noch einen Podcast geführt über Machtkräfte. Wir brauchen also keine Führungskräfte, sondern Machtkräfte. Und das wäre ja auch der Feelgood-Manager, der macht dann einfach. Und wir haben nachher Ergebnisse. Und das ganze Unternehmen sieht das dann auch. Von A bis Z sieht man, dass sich etwas irgendwo bewegt. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, Coaching und der Feelgood-Manager haben vieles gemeinsam. Ne? Sie empfehlen das Coaching überaus, was ja im Endeffekt, ich sage jetzt mal, bei uns ja in den letzten 20 Jahren erst populär geworden ist. Das kommt ja alles aus Amerika irgendwo rüber. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, dass in Deutschland auch irgendwo ein Fehler gemacht worden ist. Und zwar diese ganze Psyche hat man alles den Ärzten immer zugeschrieben, die Medizin. Ja, und deshalb ist er nicht so ganz so populär, weil man kann ja auch viele Dinge, die eben halt noch nicht Krankheit sind, wohlmerke, nicht Krankheit, möchte ich dabei sagen, dass man die auch irgendwo ins Lot bringen kann. Was meinen Sie dazu zum Coaching?
Also Coaching ist ja auch nicht nur, wenn ich irgendwie ein Problem habe, sondern einfach auch nur eine Begleitung einer Veränderung. Und ich glaube, dass es für uns alle generell hilfreich ist, eigentlich auch mal so einen Sparringspartner zu haben und sich mal spiegeln zu können und einfach auch für die Selbstreflexion, die einfach ganz wichtig ist, egal ob als Fach- oder Führungskraft, da jemanden zu haben, der uns ein bisschen hilft, den Spiegel mal vorzuhalten und sich selber auch zu erkennen und auch seine eigenen Werte zu erkennen und zu wissen, ist das gut, will ich da bleiben oder will ich vielleicht woanders hin? Also ich glaube, wir in Deutschland tun uns ja auch noch so ein bisschen schwer mit auch psychischen Problemen und solchen Dingen. Also ich glaube, man muss es auch aus dieser Ecke so ein bisschen rausholen. Coaching ist eben vor allem jemanden dabei zu unterstützen, also Hilfe zur Selbsthilfe, was ein Feelgood-Manager eigentlich auch machen soll. Denn er soll auch den Mitarbeitern eigentlich Wege aufzeigen, wie sie ihr Problem auch vielleicht selber lösen können. Also einfach nur so ein bisschen Problembegleitung sein und nicht nur der aktive Problemlöser. Und das stärkt eben auch die Resilienz letztendlich, also von jedem Mitarbeiter, aber auch dann auch vom Unternehmen als Ganzes. Wenn wir das einfach so begreifen, als dass es nicht, dass es irgendwie jemand, der ein ganz starkes Problem hat und alleine nicht weiterkommt, sondern dass es eigentlich für jeden gut ist, um sich fortzuentwickeln. Also für jeden Einzelnen, aber eben auch für das Unternehmen als Ganzes.
Im Endeffekt kann man ja auch sagen, der Feelgood-Manager oder auch Coach, ja, wenn man das einfach so bezeichnen würde, ist ja im Endeffekt auch eine Prophylaxe für Erkrankungen, ja. Dass man sagt, Mensch, der ist total überarbeitet, steht kurz vorm Burnout, obwohl das jetzt ja mittlerweile in der ICD-10 mit aufgenommen wurde, Burnout ebenfalls, aber dass man sagt, vorher nehme ich ihn raus und sage, Mensch, muss mal eine Pause machen, mach mal einfach mal 14 Tage frei, wie auch immer, wir schaufeln die Aufgaben doch auf andere Kollegen über, damit es eben halt besser geht, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ein Mitarbeiter ausfällt oder gar nicht mehr wiederkommt. Das ist ja auch wieder Kapital, was da wirklich verloren geht, Wissen, was verloren geht. Und Wissensmanagement, ich glaube, müsste auch größer geschrieben werden oder wird auch bald größer geschrieben, weil wir nicht mehr alles wissen können, weil die Welt einfach zu komplex auch wird, ne?
Genau. Also jeder Mitarbeiter hat ja eben auch komplexes Firmenwissen, Prozesswissen. Und wenn der eben von einem auf dem anderen Tag ausfällt, das heißt nicht irgendwie noch eine Übergabe macht oder als Ansprechpartner noch bei Fragen zur Verfügung steht, sondern einfach weg ist in irgendeiner Form, dann habe ich das Problem, dass Prozesse einfach teilweise neu gebildet werden müssen, dass Wissen neu gebildet werden muss, weil das einfach verschwunden ist. Und da kann ich eben präventiv schon einiges machen. Also es wird ja teilweise auch dem Feel-Good-Management oder generell diesen Themen auch vorgeworfen, dass sie dazu dienen, die Mitarbeiter eigentlich noch mehr auszunutzen und dazu zu manipulieren, das Büro gar nicht mehr zu verlassen. Und genau das ist es eigentlich auch nicht. Also auch ein Feel-Good-Manager sollte vielleicht mal sagen, wenn jemand immer seine Mittagspause vom PC verbringt, seinen Salat nur so zwischen der Tastatur irgendwie einnimmt, dass man dann auch sagt, ach, geh doch mal raus, mach mal richtig Pause oder eben auch mal rechtzeitig die Leute in den Feierabend schickt, um eben genau diese Dinge auch zu verhindern oder eben vielleicht auch mal zu schauen, dass wir Austausch fördern, damit eben Wissen nicht nur in einer Person drin ist, sondern dass wir eben generell Wissen über verschiedene Personen auch streuen und vernetzen. Das tue ich aber nur, mein Wissen verteilen, wenn ich mich auch wohlfühle, wenn ich vertraue und wenn ich mich wertgeschätzt fühle, weil ansonsten werde ich mein Wissen behalten. Dann werde ich es nicht freiwillig teilen. Dann bringt es nichts, ein Wiki aufzusetzen, in dem keiner was reinschreibt, weil keiner dem anderen traut. Also auch das ist wieder ein Kulturproblem oder eine Kulturfrage.
Ja, also Vertrauen dabei. Sie haben gerade gesagt, Wissen verteilen. Jetzt sind Sie ja Professorin an der FOM. Wie verteilen Sie Ihr Wissen denn jetzt gerade in dem Bereich Feelgood Management? Was machen Ihre Studentinnen denn? Oder wie geben Sie das weiter? Gibt es da ein Fach tatsächlich Feelgood Management? Oder machen Sie das in der allgemeinen BWL einfach mit?
Soweit sind die Hochschulen noch nicht, dass es dafür ein Fach gibt. Also auch die Hochschulen haben erkannt, dass sie solche Themen mehr abdecken müssen. Das stimmt. Ich unterrichte beispielsweise Wirtschaft und Unternehmensethik, wo auch eben das Feelgood-Management im Teilbereich Unternehmensethik durchaus Anwendung auch findet. Das heißt, meine Studenten, da kommen sie gar nicht umhin, kriegen natürlich auch ein bisschen was von meinem Verständnis der ganzen Geschichte mit. Also so breite ich das logischerweise auch. Ich muss auch sagen, dass ich unterrichte auch Führung und Nachhaltigkeit, also auch so im Bereich Führungsthemen oder auch Unternehmensführung gibt es ein Modul, dass die schon sehr großes Interesse auch an diesem Thema haben. Also man merkt, dass die jüngeren Generationen eine ganz andere Sensibilität und Interesse an diesem Themengebiet haben. Ich bekomme eben auch Anfragen zu Bachelorarbeiten zu dem Thema, also betreue dann eben auch Bachelorarbeiten zu dem Thema. Und ich hatte jetzt auch tatsächlich vor kurzem eine Stelle ausgeschrieben und auch da haben sich ehemalige Studierende von mir beworben, weil sie es auch spannend finden, einfach in dem Thema zu arbeiten. Das heißt, man merkt auch an der Hochschule, es geht voran, aber bis die Hochschule ihre Programme an sowas anpasst, das ist auch immer ein gewisser Trägerprozess, aber auch da bewegt sich was.
Ja, das kommt ja Träger, kommt von Tragen, ne? Schweres Tragen, so ungefähr, ne? Also die junge Generation geht da anders mit um. Ich sage jetzt mal, von 20 bis 30 sind ihre Studierenden, denke ich mal, oder noch jünger.
Unterschiedlich. Also dadurch, dass wir eine berufsbegleitende Hochschule sind, haben wir wirklich von bis. Also wir haben wirklich auch 20, Anfang 20-Jährige. Es gibt aber eben auch Studierende, die Richtung 40, 50 auch schon sind. Also gerade wir haben auch Abendstudium, da habe ich auch schon gestandenere Persönlichkeiten sitzen, die auch schon viel Praxis und Fachwissen haben, was aber auch sehr spannend ist im Austausch. Aber auch diese sind ein bisschen sensibilisierter für diese Themen, weil sie sich vielleicht auch nochmal für ein Studium entscheiden.
Das ist interessant. Das sind ja unsere zukünftigen Führungskräfte. Das darf man ja nicht vergessen. Und die gehen mit einem ganz anderen Wissen in die Unternehmen herein und versuchen das dann auszubreiten. Ja, werden es sicherlich schwer haben, bei den etwas Älteren das dann auch durchzusetzen. Aber dazu gehört eben halt dann auch die Unternehmenslenkung eben halt dabei, dass die eben halt sagt, ja, das machen wir jetzt einfach und der Prozess dauert ewig. Ja, weil wir uns eben halt ändern. Die Menschen ändern sich, die Werte ändern sich. Und da sehen wir jetzt ja auch an Post-Corona, wer geht zurück in die Unternehmen. Einige wollen jetzt wieder stark hören, habe ich letzte Woche noch gelesen, dass sehr viele Unternehmen jetzt wieder zurückholen wollen. Aber die Mitarbeiterinnen wollen das überhaupt gar nicht. Ne? Also auch wieder ein brisantes Thema. Und da frage ich mich, Unternehmer, lernt ihr denn nicht daraus? Ne? Also das kann doch irgendwo gehen. Führung online, offline, online, Hybrid sollte doch auf jeden Fall möglich irgendwo sein.
War es ja auch. Also was ich so ein bisschen, und daran merkt man, dass es eher ein kulturelles Problem ist, als ein wirklich irgendwie technisches oder so. Mhm. Es ging ja während Corona, weil es musste gehen. Also durch die Pandemie musste es gehen und alle haben es gemacht. Es hat ja auch funktioniert und haben trotzdem teilweise nicht das Vertrauen in die Zukunft, dass sie es so weiterführen können. Also wir sehen im Moment gerade wirklich so einen großen Umbruch. Ich erlebe das viel, dass also viel Unmut da ist, jetzt wieder einfach in die alte Welt zurückzukommen, obwohl man einfach was gelernt hat. Also man hat sich einfach fortentwickelt. Das kann man nicht zu 100% zurückdrehen. Und es ist, glaube ich, jetzt in vielen Unternehmen eine sehr spannende Debatte, wie viel online arbeiten, wie viel Präsenz arbeiten. Ich würde die Präsenz nicht abschreiben. Die Präsenz hat auch wichtige Funktionen, auch gerade auch soziale Funktionen. Aber es wird eine neue Balance gefordert. Und das halte ich für sinnvoll. Und hier halte ich es auch für sinnvoll, die Bedürfnisse der Mitarbeiter wieder wahr und ernst zu nehmen und zu schauen, was ist gewünscht, was funktioniert, was können wir machen, wo vertrauen wir vielleicht auch mal unseren Mitarbeitern. Das ist nämlich auch eine Vertrauensfrage, wie viel man denen dazugesteht. Das Vertrauen jetzt wieder zurückzunehmen, ist auch also psychisch ein ganz, ganz interessanter Prozess, gegen den sich die Mitarbeiter einfach auch wehren.
Ja, bei Ihnen kenne ich jetzt so die Mitarbeiter, wir haben uns insgesamt 15 Mitarbeiter und wir arbeiten schon seit 1998, da hieß das noch Telearbeitsplätze. Und dann haben mich die Banker immer zum Jahresgespräch haben gefragt, wie kontrollierst du die eigentlich? Und da habe ich denen nur gesagt, Vertrauen. Da gucken die mich an, wie Vertrauen? Ne? Also das machen wir schon ewig und wo Corona kam, da war das gar kein Thema mehr. Aber heute hatten wir auch die Diskussion, dass wir sagen können, wie wollt ihr denn zukünftig arbeiten? Und wir haben jeden Mitarbeiter gefragt und gehen individuell auf seine Bedürfnisse ein, weil dann arbeitet er auch gerne bei uns. Ja, weil er nämlich dann arbeiten und leben kann und kann das für sich auch entsprechend gestalten. Und da finde ich, ist die Zukunft auf jeden Fall stark von betroffen, sage ich jetzt mal einfach, dass wir eben halt mit diesen Dingen auch irgendwo arbeiten. Ne? Ja, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das gehört haben, alles, was wir jetzt an interessanten Themen, was Sie an Beiträgen hier gebracht haben, dann Feelgood-Management, das fände ich nicht schlecht. Das kann ich ja jetzt bei Ihnen nicht studieren, das Feelgood-Management als Fach. Ne? Das hätte ich mich ja schon angemeldet, irgendwie Online-Kurs oder so. Aber gibt es da irgendwas, wo ich sagen kann, Feelgood-Manager bilden Sie aus?
Ja, es gibt zum einen gibt es einen Zertifikatskurs mit der Handelskammer Hamburg, der zweimal im Jahr angeboten wird. Der geht über 2 Kurswochen, die so ein Stückchen auch auseinanderliegen, um eine Reflexion zu ermöglichen. Also da bekommt man auch ein Abschlusszertifikat über eben diese Weiterbildung Feelgood Management. Das ist ein Kurs, der sehr viel Spaß macht, also der dem Kurs sehr viel Spaß macht und uns als Dozenten auch sehr viel Spaß macht, der eben auch erfolgreich läuft, auch während Corona erfolgreich gelaufen ist. Trotzdem hat man gemerkt, dass ungebrochenes Interesse an dem Thema. Das kann ich empfehlen. Der wird jetzt im nächsten Jahr auch in Hannover angeboten. Also auch die IHK Hannover hat jetzt Interesse bekundet und da bieten wir es auch nächstes Jahr an. Und es ist derzeit in Planung tatsächlich auch, ich werde irgendwie eine Form von Online-Programm gestalten, weil ich tatsächlich auch viele Anfragen aus Österreich und aus der Schweiz bekomme, für die diese Reise einfach zu weit ist, ein Online-Programm zu bauen. Mein Plan ist, dass es nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt. Das wird auch in verschiedene Module gestaltet sein. Man kann die Module dann auch einzeln buchen. Wer sie alle abschließt, hat dann auch die Möglichkeit, ein Abschlusszertifikat zu bekommen. Und diese Module sind eben für so ein Selbststudium gestaltet, gibt aber dazwischen eben auch Coaching-Einheiten mit mir. Es gibt einzuschickende Aufgaben, die ein individuelles Feedback bekommen. Ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Kurs. Also wer da auf dem Laufenden sein möchte, kann sich gerne bei LinkedIn mit mir vernetzen. Da werde ich auch tatsächlich den Fortschritt dann auch zeigen, so ab nächstem Jahr. Also das wird es auch geben. Ein bisschen was kann man da bei mir lernen. Das Buch ist auch zu empfehlen. Auch das schadet nicht, aber wer eben auch so ein bisschen
ich mach noch mal ein bisschen Werbung eben kurz. Ich zeig's noch mal kurz in die Kamera.
Einen Abschluss haben möchte, auch da gibt es inzwischen Möglichkeiten, das mit mir zusammen auch irgendwie zu machen. Und auch da reagieren wir auf Corona und versuchen jetzt eben online-mäßig trotzdem etwas zu bauen, was auch so wertig ist, dass man eigentlich einen vergleichbaren Abschluss hat irgendwo.
Sehen Sie denn so die Zukunft von dem ganzen Recruiting her für Unternehmer, dass sich doch in Zukunft die Unternehmen bei den Kandidaten bewerben müssen?
Ja, ich glaube, das wird noch stärker werden. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über die USA, The Big Quit wird das da genannt. Die haben die größte Kündigungswelle seit, ich glaube, fast vor 100 Jahren oder sowas. Also eine extreme Kündigungswelle, weil durch Corona auch alle gemerkt haben, dass sie die schlecht bezahlten und schlecht behandelten Jobs nicht mehr machen wollen. Und auch da eben so ein Problem entsteht. Also auch die haben das. Bei uns ist das ja schon länger tatsächlich im Gespräch. Und das wird, glaube ich, sich so schnell nicht ändern, weil eben auch die nachwachsenden Generation, die ich eben im Studium sehe, da eher noch kritischer mit umgehen als wir jetzt. Von daher, ich glaube, die Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen. Ich glaube, so schnell werden nicht andere Zeiten kommen.
Ja, da sind wir mit unserem Kandidatenportal wertebasiert. Hidden Candidates, glaube ich, an der richtigen Stelle, dass eben halt die Kandidaten, dass wir erstmal das aufstellen, die Persönlichkeit erstmal in den Mittelpunkt rücken und dass die Unternehmen sich anschauen können und sich bewerben und dann, dass der Kandidat sagt, ja, du darfst meine Daten jetzt sehen, was vor vielen, vielen Jahren, die letzten 40 Jahren, die Bewerbungsprozesse natürlich ganz, ganz anders waren.
Ja, also das haben auch noch nicht alle Unternehmen erkannt. Das sieht man auch, also wie Bewerbungsprozesse gestaltet sind, wie Stellenanzeigen gestaltet sind. Das haben noch nicht alle verstanden, dass sie ihre Anreizsysteme umstellen müssen. Aber ich glaube, da sind sie mit ihrem Portal wirklich in dem Sinne gut aufgestellt, weil auch nur dann, wenn es passt, es auf Dauer Sinn macht, weil auch die Wechselbereitschaft natürlich der Person deutlich größer geworden ist.
Ja, ein ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank für das Feelgood-Gespräch, liebe Frau Lange. Ja, Sie erhalten in den nächsten Tagen noch ein Paket nach Hamburg. Ja, und zwar mit unserem Hidden Candidates Kaffeebecher. Und darauf steht, du bist wertvoll. Herzlichen Dank.
Sehr cool. Wunderbar. Ja. Da freue ich mich ja schon drauf.
Ja, bis dahin alles Gute. Tschüss, Frau Lange.
Tschüss. Vielen Dank.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk. Und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.